Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, einer neuen Serie im Zuge unserer Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Rainer Mees und wir, das sind Alexander Schelle, Thomas Heine und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Das Ganze ist Teil unseres Projekts, das Blackbox-Protokoll, und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in unseren Shownotes. Heute geht es um die neue Interviewserie Im Dialog und heute haben wir den Business- und Mentalcoach Matthias Fischedick sozusagen auf der Couch im Dialog mit mir. Matthias wird ein klein wenig aus seinem Leben als Mental- und Business-Coach und auch aus seinem vergangenen Leben als Producer in der Medienbranche erzählen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß für die nächsten 50 Minuten.
Guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen.
Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, so ein bisschen miteinander zu plaudern. Jetzt kennen wir uns ja schon einige Zeit und haben ähnliche, Ansätze und Interessen. Und das war so der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob wir uns mal so ein klein wenig über Menschen, über Umgang mit Menschen unterhalten können. Das ist der Grund, warum wir heute Morgen hier zusammensitzen. Und ich hatte mir ein paar Fragen notiert, aber weil wir uns ja gerade so lange kennen, glaube ich, wird das doch eher ein nettes Gespräch, als dass ich dir jetzt einfach nur stupide Fragen stelle. Dennoch ganz kurz so die Idee, um was es hier gehen soll. Thomas, Alexander und ich kümmern uns ja im Zuge des Blackbox-Protokoll in erster Linie auch so um das menschliche Verhalten, um den Umgang mit Menschen in jeglichem Couleur. Und ich habe mir einfach mal so ganz stichwortartig hier notiert, dass es in diesem Interview, in diesem Gespräch zwischen uns um das Thema Menschen und Umgang gehen soll. Und du hast dich ja mit deiner Profession komplett um den Umgang mit Menschen verschrieben. Ja, du kommst aus der Fernsehproduktion, du hast als Berater gearbeitet oder tust das immer noch teilweise. Aber in erster Linie bist du ja hier in dieser wunderschönen Praxis damit beschäftigt, mit Menschen umzugehen, beziehungsweise Menschen dabei zu helfen, im besten Fall in irgendeiner Form ihren Umgang, ihr Alltagsleben zu verbessern. Und ja, magst du ein paar Worte dazu erzählen, einfach um was es bei dir geht oder was da wirklich so in dir brennt, warum du das machst?
Also was in mir brennt, habe ich so vor 10 Jahren gemerkt, da habe ich mich keinen Bock mehr auf Fernsehen gehabt, weil Fernsehen war so oberflächlich und da dachte ich irgendwann mal, das, was du hier machst, macht zwar Spaß, aber es ist nicht nachhaltig, weil du produzierst eine Sendung, dann wird die einmal ausgestrahlt, im besten Falle findest du die Leute gut, im blödsten Falle gehen die währenddessen auf die Toilette oder Chips holen, aber es hinterlässt halt irgendwie nichts. Und ich habe mich dann erinnert, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, habe das aber nicht gemacht, weil ich hatte einen Abischnitt von 2,4, glaube ich, oder 2,3, weiß ich gar nicht, muss ich mal nachgucken.
2,4 habe ich in Erinnerung vom letzten Podcast.
Okay, sehr gut, dann habe ich 2,4 und der NC war 1,0. Ja. Dann habe ich gedacht, jetzt Wartesemester, um dann mal zu gucken, ob es überhaupt irgendwas ist und habe es damals nicht gemacht und habe mich daran erinnert, an diesen Psychologie-Gedanken und habe dann mir gedacht, ja irgendwie, das wäre ja nachhaltiger. Also das wäre genau das, was ich will, dass ich was bewege, was aber auf Dauer wirkt. Und habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Zum systemischen Coach und zum Mentalcoach und eine Hypnose-Coach-Ausbildung und noch so verschiedene andere Ausrichtungen. Und ich bin in den letzten Jahren immer mehr fokussiert auf das Thema Business-Coaching. Mhm. Also ich helfe anderen, mit Menschen umzugehen. Der Knackpunkt ist, Führungskräfte werden ja nicht ausgesucht danach, ob sie gut mit Menschen umgehen können, sondern nach einer Fachlichkeit. Und die haben dann Schwierigkeiten, weil wenn jemand befördert wird, weil er fachlich gut ist und muss dann auf einmal mit Menschen umgehen, die vielleicht anders sind als er selbst, dann haben die ein Problem. Und ich unterstütze darin, Führungskräfte zu verstehen, wie ticken sie selber. Dadurch können sie auch verstehen, warum reagiert der eine so und der andere so auf mich und wie gehe ich auf Menschen ein. Auch wenn das der Fokus ist, du kannst es ja nicht trennen, das Business und das Persönliche, das Private. Und von daher überlappt das immer so. Also ich habe Menschen, die aus dem Business-Kontext kommen mit Business-Themen und da tauchen dann private Themen auf. Genauso ist es, dass Menschen kommen, die ein privates Thema haben und dann geht es in Richtung Beruf, Business.
Ja, das ist total spannend. Ich selber bin ja in der freien Wirtschaft tätig, wie du weißt. Und gerade diesen Ansatz, den du hattest, dieses Thema Vorgesetzte und dann der mehr oder weniger gut bis schlechte Umgang mit den Mitarbeitern, das ist etwas, was ich natürlich seit über 24 Jahren am eigenen Leib erfahre. Deswegen finde ich es so spannend.
Als Mitarbeiter oder als Vorgesetzter?
Auch als Mitarbeiter, aber auch natürlich als Trainer und Referent im Zuge meiner Seminare. Und ich habe mit einem Klientel von bis zu tun, also was so den Intellekt angeht, geht, können wir gleich auch nochmal kurz drüber plaudern. Aber deswegen ist das ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube, dass da viel zu wenige Gedanken drum gesponnen werden, dass man sich viel zu wenig Gedanken darum macht. Du hast ja dazu sowohl ein Buch geschrieben als auch aktuell eine Radioserie am Laufen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was sehr, sehr unterhaltsam, aber auch sehr informativ ist. Aber genau das ist zum Beispiel auch einer der Ansätze, den wir im Zuge unserer Seminarreihe Antennen für die anderen haben. Ja, uns geht es einfach darum, den Umgang füreinander und miteinander ein klein wenig zu verbessern. In letzter Konsequenz ist das die Fokussierung. Das fängt ja schon dabei an, einfach mal ordentlich guten Tag zu sagen. Ich sage immer so aus Spaß, wenn meine Oma und Opa noch leben würden und würden erleben, dass ich an einer Person beim Spaziergehen vorbeigehe, ohne freundlich zu grüßen, dann kennst du das, dann gäbe es zumindest mehr verbal direkt einen um die Backen. Und hast du die Erfahrung auch
gemacht? Lass uns da mal hingucken, weil was du ja gerade beschreibst, ist ja die Verhaltensebene, also dieser Vorgang des guten Tagssagens. Ja. Und ich glaube, da liegen ganz oft Probleme, weil es wird Verhalten imitiert, nur wenn die Haltung dahinter fehlt. Ja. Also bei dem Beispiel, wenn ich guten Tag sage, aber denke, oh Gott, was sind das für einer? Ja. Dann hat es nicht die Wirkung.
Ja.
Weil nur das Wort oder die beiden Worte Guten Tag sind es ja nicht, sondern es ist ja die Haltung. Und das erlebe ich ganz oft in Unternehmen, die wachsen, wo die Kultur sich ändert. Also ein Unternehmen ist entstanden aus einer kleinen Gruppe, die total engagiert sind, die für das Unternehmen brennen und dann wächst es und dann kommen Externe dazu. Mhm. Und die verhalten sich aber nicht so wie dieser alte Kreis und da gibt es oft Konflikte. Und in einem Unternehmen ist es ganz, genau das ist nämlich ein gutes Beispiel, genau das ist das Thema. Da war es bisher so, auch wenn ich einen nicht kenne, weil das irgendwie ein Außendienstler ist, der nicht immer eine Zentrale ist, ich grüße jeden auf dem Flur.
Ja.
Die Neuen machen das nicht. Und jetzt gehen die Alten, also die länger dabei sind, auf die Barrikaden und sagen, man muss doch jeden grüßen. Und in meinen Seminaren gucke ich mit denen immer gemeinsam hin. Und dann erkennen die, es geht nicht um das Grüßen, sondern das Grüßen ist eine Form der Wertschätzung und der Wahrnehmung des anderen. Und dann wird es mich anders, weil wenn ich dann offener bin und sage, okay, fühle ich mich von dem gewertschätzt, auch wenn er mich nicht grüßt, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Also es geht nicht um das Grüßen, sondern es geht um das, was dahinter ist.
Absolut. Wir haben auch, ich komme immer wieder so ein bisschen auf unsere Seminare, dem Kontext, weil da gibt es ein sehr schönes Beispiel, was wir am Ende des ersten Tages als Aufgabe mitgeben. Du kennst den klassischen Fall, man kommt an eine Tankstelle, will bezahlen. Das Ganze geht eigentlich so vonstatten, dass man gefragt wird, Payback, ja oder nein. Und dann, ja, tschüss, da kommt genau diese Floskelverabschiedung und dann war es das. Mhm. Und ich persönlich mache das für mich wirklich aus Trainingsgründen und weil ich Spaß daran habe, weil ich es cool finde, reinzugehen und ordentlich guten Tag zu sagen. Und wenn die Person noch ein Namensschild hat, spreche ich die auch noch an. Ich meine, warum nicht? Das hat mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Das mache ich aber, also ich für mich, aus Überzeugung, ich hoffe, man merkt das, und weil ich da richtig Spaß dran habe. Und interessant ist, am zweiten Tag kommen dann die Teilnehmer und wundern sich auf einmal, dass sie mal wahrgenommen haben, wie die Bäckerei-Fachverkäuferin denn wirklich aussieht und welchen Vornamen sie hat. Ja? Also die erleben einen Wechsel in einen ganz alten Strukturen, also der Bäcker, wo man jeden Tag hingeht beispielsweise. Und die erleben einen Wechsel nur durch die Veränderung des Mindsets, sagt man ja auf Neudeutsch oder in deinem Fall halt, weil man eine ganz andere Art von Wertschätzung dadurch erzeugt und spürt. Ja.
Und das Schöne ist, wenn du Wertschätzung gibst, kriegst du die auch zurück.
Ja.
Also ich mache das auch gerne, so dieses Menschen, an dem man normalerweise einfach so vorbeigeht, die nimmt man wahr und sagt vielleicht guten Tag, aber kriegt gar nicht mit, wer das ist, da bewusst hinzuschauen.
Ja.
Und dadurch, dass du etwas ansprichst, was du siehst, fühlen die sich gewertschätzt. Mhm. Also letztens war es am Flughafen so eine Sicherheitsbeamtin, die das Handgepäck durchleuchtet, also in dieser Vorstufe, die das richtig hinlegt und so weiter. Die hat, als sie gerade ankam, auf die Uhr geguckt. Und da habe ich nur gesagt, Sie sind auch froh, wenn es heute vorbei ist. Ne?
Ja.
Und dann hat er mich total angestrahlt und meinte, ja, aber wirklich. Und war total nett.
Ja.
Einfach nur, weil ich sie gesehen habe.
Ja, ich habe das bei Taxifahrern. Also meine Lebensgefährtin, die kennt mittlerweile so meine, jetzt hätte ich fast gesagt Standardfloskel, aber wenn ich ein Taxi steige, es ist keine Floskel, es ist einfach in mir drin, aber sie bewertet das halt ganz oft so.
Ja.
Ich frage dann immer nach, stressiger Tag, wie läuft's, sind die Geschäfte gut, weil es mich interessiert und weil ich einfach auch daran interessiert bin, ob derjenige gerade gut drauf ist oder ob er einen schlechten Tag hatte. Und ich möchte einfach nicht der sture Fahrgast sein. Der dann einfach nur daneben sitzt und irgendwann seine Rechnung bezahlt. Ich mag diese Art von Konversation. Und ich frage mich halt, das habe ich mir auch notiert, also ich schaue da ab und zu mal auf meinen Spickzettel. Ich habe geschrieben, glaubst du, dass ein ordentlicher Umgang mit Menschen, dass der erlernt sein muss oder liegt das in uns drin und muss nur wachgerüttelt werden? Was denkst du? Wie geht's uns heutzutage in dieser Gesellschaft?
Wir haben ein bisschen Zeit, ne?
Ja, wir haben Zeit.
Ich kann das nicht so in einem Satz beantworten.
Ja.
Also, ich glaube, zum Thema, ist es in uns drin, ist es erlernt? Es hat was mit der Erziehung zu tun. Mhm. Wir werden ja geprägt in unserer Kindheit, entweder indem uns Dinge wirklich gesagt werden, also du musst pünktlich sein, du musst ordentlich sein, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, also es wird explizit ausgesprochen und gleichzeitig wird es auch vorgelebt.
Ja.
Also wenn ich im Elternhaus aufgewachsen bin, wo man aufeinander achtet, wo man sich die Tür aufhält, wo man Guten Tag sagt, wo man fragt, wie geht's dir und meint das wirklich so, dann lebe ich das auch als Erwachsener und dann ist das für mich normal. Das ist ja immer so eine Krux, dass wir glauben, so wie wir es gelernt haben, ist es richtig. Und wenn ein anderer das anders macht, dann sagen wir, der ist ja nicht normal. Mhm. Also steckt drin die Idee, es gäbe eine Norm, die es aber nicht gibt.
Ja.
Also es ist total subjektiv. Wenn ich das nicht gelernt habe, also wenn ich gelernt habe, ich muss auf mich selbst achten, die anderen sind egal, keiner kümmert sich, also muss ich mich um mich selbst kümmern. Mhm. Dann werde ich auch als Erwachsener eher wenig auf andere achten, sondern eher gucken, dass es mir gut geht. Der andere Teil ist, wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, auch das ist so steinzeitlich begründet. Ich finde es mal so spannend, bei jedem Verhalten, was wir haben, wo wir denken, warum hast du das schon wieder gemacht? Warum hat denn der das so gemacht? Kann man das in 99% damit begründen, es hat archetypische Verhaltensmuster als Grundlage.
Ja.
Und wir Menschen sind soziale Wesen. In der Steinzeit war es so, wenn wir keinen Kontakt zu anderen hatten, wenn wir nicht den Schutz der Sippe hatten, haben wir nicht überlebt. Wenn wir zu großer Querkopf waren, wurden wir verstoßen, waren alleine in der Wildnis, haben nicht überlebt. Deswegen haben wir in uns drin, wir brauchen die Gemeinschaft. Also das ist schon in uns drin. Nur kriegen wir es nicht immer hin.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich darf mal ganz kurz aus meinem Berufsleben, also eine kleine Anekdote beziehungsweise eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja hauptsächlich mit Handwerkern zu tun. Das ist so unser Standardklientel. Standard, also mit Standard meine ich jetzt, das sind die meisten Kontakte, die ich habe. Also bitte nicht so persönlich nehmen. Dann habe ich wiederum mit Architekten zu tun, also mit Akademikern. Ja. Interessanterweise scheint es ja, nee, es scheint nicht so, sondern das ist meine Erfahrung nach über 20 Jahren, gibt es eine riesige Kluft zwischen den Handwerkern und den Akademikern. Also du kennst das ja, wenn ich Handwerker in meinen Seminaren frage, was sind denn so richtig schlimme Kunden?
Ich kann mir vorher sagen,
Lehrer, da kommt Lehrer. Ja.
Lehrer,
ich frage
okay.
Frag immer aus Spaß, was ist denn die Steigerung von Lehrer, kennst du die?
Nein.
Lehrer-Ehepaar, das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist natürlich nicht. Das kommt daher, weil natürlich da unterschiedliche Sozialisierungen eine Rolle gespielt haben und weil diese Personen nicht miteinander reden. Und das versuche ich in meinen Seminaren immer ganz klar zu machen. Sprecht mal deutlich miteinander, weil die Erwartungshaltung auf beiden Seiten ist ja eine professionelle. Ja, und interessanterweise spielt sich das aber alles auf einer emotionalen Ebene ab, weil die stereotypische voreingestellte Meinung über die jeweils andere gesellschaftliche Schicht so manifest ist, dass man sich da gar nicht traut, rauszukommen. Guck mal, Thomas, ich sag mal, mein Thomas ist ja auch Akademiker, Vollblut und Hardcore, Entschuldigung, Thomas, ja, und ich bin aus einer alten Handwerksfamilie, aber diese Kombination aus uns beiden, also die Erfahrung, die wir jetzt in den letzten 12 Jahren gemacht haben miteinander, die ist extrem stark, das ist extrem wertvoll und das ist so fast schon Appell jetzt in diesem Moment von mir, dass man einfach auch mit Menschen redet und dass man Verständnis füreinander bekommt. Hast du die Erfahrung gemacht, gerade du kommst aus dem Fernsehbereich, ja, also nochmal einem ganz anderen sozusagen intellektuellen Bereich. Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich was verbessert, wenn man da konkret darauf hinarbeitet, dass man da ran arbeiten soll und kann? Oder wird es nach wie vor stereotypisch ignoriert und jeder macht sein Ding und irgendwann schießen die Konflikte aus dem Boden? Wie ist so deine Erfahrung damit?
Da gibt es keine einheitliche.
Ja.
Also ich glaube, wir ticken da ähnlich. Für mich ist es der Aspekt, Wertschätzung heißt, die Andersartigkeit des anderen zu schätzen. Also ich muss nicht genauso werden wie der und ich muss das nicht alles großartig finden, aber dies zu schätzen, der Handwerker ist genauso gut und genauso wichtig wie der Architekt oder wie das Lehrer-Ehepaar.
Ja.
Und mit dem Verständnis, dadurch, dass jeder andere Erfahrung hat, einen anderen Blick hat, wenn wir das alles in einen Topf schmeißen, dann kommen wir doch viel weiter,
ja,
weil wir viel mehr Perspektiven sehen. Und das finde ich in der heutigen Zeit, ich glaube, es hat sich nicht geändert, dass man weniger auf sich achtet gegenseitig. Ich glaube aber, es hat sich geändert, dass es umso wichtiger heutzutage ist.
Du hast mir eben das schöne Beispiel mit deiner Fototapete, die jetzt die Zuschauer gerade nicht sehen, leider,
genannt. Vielleicht können wir ein Foto machen und das jetzt einblenden.
Machen wir. Also ja. Sieht man jetzt die schöne Fototapete hier bei Matthias in der Coaching-Praxis in Köln. Das war der Werbeblock,
Matthias. Ja, vielen Dank.
Du hast mir erzählt, dass es da ein Problem gab und der Handwerker, der Malermeister, ganz kurz auch ratlos war. Und er hat aber mit einem Satz reagiert, den ich dann erstaunlich fand, aber eigentlich auch sehr positiv. Sagst du nochmal, was er genau gesagt hat?
Also bei der Fototapete war es so, dass man so Kleisterreste gesehen hast, und sah einfach nicht schön aus. Und er hat gesagt, nee, er nimmt das Geld in die Hand und macht es komplett neu, weil er will, dass die Handwerker ein besseres Image kriegen.
Okay, das ist spannend. Ja. Er sagt nicht, ich möchte, dass meine Arbeit hier perfekt ist, was natürlich die Intention ist.
Steckt auch mit drin.
Natürlich. Ja. Aber seine Aussage war, dass die Handwerker ein besseres Image bekommen. Hm? Und da sind wir ja genau beim Punkt, oder?
Ja.
Ja. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Und wo wir jetzt gerade so bei Image beziehungsweise bei besserem Miteinander und so weiter sind, habe ich mir Begriffe notiert wie NLP, Coaching, Hypnose und so weiter, wo wir ja beide so ein bisschen verankert sind. Und meine Frage wäre an der Stelle hier, es herrschen ja große Unsicherheiten, wenn Themengebiete wie Coaching, Hypnose oder der Einsatz von NLP thematisiert wird. Man weiß nie genau, welche Methode in welchem Kontext am vernünftigsten ist. Also das sind ja alles so, sozusagen, so unbekannte. Ich persönlich glaube ja, dass es gar nicht immer die Methode ist, sondern dass es um die innere Einstellung geht. Also was für einen selber da in irgendeiner Form, was sich am besten anfühlt. Ja. Und wo es gerade um diese innere Einstellung geht, wie ist deine Erfahrung damit? Wie reagieren Menschen, wenn du erzählst, was du tust und wie du helfen kannst, dass du helfen möchtest? Wie ist so deine Erfahrung mit den Reaktionen oder den verschiedenen Themengebieten?
Ja. Also ich möchte gleich gerne noch was zu NLP sagen, weil ich glaube, dass das ein großer Irrglaube ist. Aber zu deiner Frage.
Ja.
Ich mache das jetzt über 10 Jahre. In den 10 Jahren, was glaubst du, wie viele Klienten haben mich nach meinen Ausbildungen gefragt? Was glaubst du, wie viele in den 10 Jahren, wie viel Prozent?
Ach so, Frage an mich.
Ja.
Wenn du mich so fragst, jetzt kenne ich dich auch ein wenig und ich weiß, wie du bist, wenn du mit Menschen umgehst. Ich schätze tendenziell eher weniger.
Ein einziger. Das fand ich selber ganz erstaunlich. Mhm. Also im Grunde ist es so, dass es für einen Klienten wichtiger ist, ob die Chemie stimmt und das Vertrauen dann dadurch da ist, als eine Wand voller Urkundenzertifikate, Lebenslauf, was auch immer.
Oh, da möchte ich auch noch was zu sagen. Gleich.
Okay. Also das ist viel wichtiger. Und ich vergleiche ein gutes Coaching so ein bisschen wie ein Jazzkonzert. Mhm. Also beim Jazz ist es so, da treffen sich Musiker, die können ihr Instrument. Die kennen so die Grundmelodien und dann gucken die, was sie zusammen entstehen lassen.
Ja,
viel Spaß.
Ja.
Und genauso ist es beim Coaching. Der Klient ist der Experte für sein Leben. Ich kann einem Klienten nicht sagen, was er tun muss, ganz explizit, weil ich sein Leben nicht kenne. Wir könnten 3 Jahre reden, trotzdem würde niemand das so gut kennen wie der Klient. Also der Klient ist der Experte für sein Leben. Mhm. Damit zeige ich auch schon mal Wertschätzung. Ich bin der Experte für das Coaching. Und dadurch, dass wir das zusammen machen, können wir zusammen mehr erreichen. Und diese Haltung, die der andere auch merkt, die führt dazu, dass er sich öffnet. Die führt schon dazu, dass sein Selbstbewusstsein gesteigert ist. Weil ich sage ihm ja nicht, was er findet, sondern ich helfe ihm, Wege zu entdecken, wie er was Neues finden kann. Und deswegen ist es für mich weniger Methode, sondern mehr diese Grundhaltung und die Beziehung. Mhm. Und es ist manchmal, also ich habe vor ein paar Jahren mal als Klientin eine Dame gehabt, die mit mir zusammen eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Und ich habe im Prozess im Grunde eine Methode oder bei ihr was entwickelt, was für sie super funktioniert hat, wie wir an das Thema rangehen. Das war aber spontan. Ich habe mit dem gearbeitet, was da war. Das war so ein Grundsatz einer meiner Coaching-Lehrer. Arbeite immer mit dem, was da ist. Damit fahre ich sehr gut. Und habe so spontan im Grunde wie eine Methode entwickelt, die ich aber nur bei ihr halt dann benutzt habe. Und dann sagt sie nachher, boah, das war ja super. Wo hast du denn die Methode her? Wie heißt die denn?
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, die hat keinen Namen. Ich habe einfach den Grundsatz beherzigt, arbeite mit dem, was da ist. Und ich glaube, es ist bei manchen Coaches das Thema, dass die sich nicht, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, einfach auf den Klienten einlassen und das Selbstvertrauen haben, wir machen das zusammen und keine Ahnung, wo wir enden und wie wir da hinkommen, aber wir machen das zusammen, sondern die besuchen ein Seminar nach dem anderen und die haben dann 100.000 Ausbildungen und dadurch wird es aber nicht persönlich, weil du immer eine Methode dazwischen hast.
Thomas und ich hatten mal genau dieses Thema mit diesen vielen Ausbildungen, wenn man die Webseiten durchforstet, was man ja tut, so, man schaut sich ja so die Mitbewerber an, dann wundert man sich, wann habt ihr neben den ganzen Ausbildungen, wofür er Zeit braucht, wann habt ihr mal mit Menschen zu tun gehabt, so richtig und so intensiv und Erfahrung und Lebenserfahrung gemacht. Das vergleicht Thomas immer ganz gerne mit vielen Politikern, die direkt von der Schule zur Uni und dann direkt in die Politik gegangen sind.
Ja, da oder fragt Lehrer? Man sich, Lehrer ist ja wirklich so.
Lehrer
war das Leben lang auf der Schule.
Ja, Thomas war Gärtner. Ja. Ja. Und, nee, das darf ich nicht sagen, Greenpeace-Aktivist, nee, nicht Aktivist, er war... Das schneiden wir raus, glaube ich. Also Thomas hat Gärtner gelernt, Landschaftsgärtner. Ach, okay, wusste ich gar nicht. Er wollte irgendwas Vernünftiges mit seinen Händen tun und irgendwann hat er überlegt, man kann auch was Vernünftiges für Menschen tun und er ist Lehrer geworden. Thomas, darf ich an der Stelle mal sagen, ist ein richtiger Vollblutlehrer. Also er macht das aus absoluter Überzeugung und das finde ich sehr überzeugend. Ja? Mhm. Schlimmer als die, die rausgehen, weil sie müssen und dann den ganzen Tag vor lauter Stress irgendwelche Kopfhautentzündungen bekommen. Ja? Das kennt man ja auch. Ich wollte noch mal.
Darf ich kurz was zu NLP sagen?
Bitte.
Also NLP ist für mich so zweischneidig. Das eine ist, NLP ist oft negativ bewertet, weil es auch negativ benutzt wird. Ja. Ich kriege schon Allergie, weil NLP steht ja für neurolinguistische Programmierung.
Schlimmes Wort.
Und ich finde den Teil Programmierung ganz schlimm. Mhm. Auch wenn ein Klient kommt und sagt, können Sie mich umprogrammieren? Mhm. Können Sie mal mein Gehirn resetten? Sag ich mal, nein. Erstens geht das nicht. Und zweitens, wenn es ginge, würde ich es nicht tun. Mhm. Weil jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Und jeder Mensch hat schon die Lösung in sich. Man muss sie nur finden. Das heißt, ich muss kein Programmieren, sondern einfach auf die Suche gehen. Also Programmieren ist das eine, warum ich selber den Begriff negativ finde. Und es wird auch manchmal so benutzt als Programmierungstool.
Ja.
Das andere ist, NLP an sich ist ja keine originäre Technik.
Nein.
Sondern NLP ist eine Sammlung von Erfolgsprinzipien, die verschiedene erfolgreiche Therapeuten hatten. Und zwei Menschen, mich Herr Bendler und Herr Grinder sind auf die Suche gegangen, haben zum Beispiel Milton Erickson befragt, der es gar nicht erklären konnte, wie er es macht. Dann haben sie ihn beobachtet, was für Methoden benutzt er, um erfolgreich zu sein. Und NLP ist ja im Grunde eine Sammlung aus verschiedenen Ansätzen, die verschiedene erfolgreiche Therapeuten hatten. Mhm. Ist es nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ich hatte eine ganz lustige Begegnung. Es war Karneval, ich meine so 2013, 2014 in Köln. Und ich war in der Altstadt in einer typischen Kneipe und neben mir fällt eine junge Dame um, also wahrscheinlich kollabiert, viel getrunken, wie auch immer. Und bin dann in die Hocke gegangen, um zu schauen, was ist da los. Und dann waren da sofort Ersthelfer unterwegs. Und dann kommt jemand zu mir, tippt mir auf die Schulter und sagt, geh mal auf Seite, ich bin NLP-Master.
Nein.
Das doch. Das ist genau so passiert.
Und dann?
Nichts. Ich musste lachen natürlich. Ja, ich meine, die Situation Karneval, du kannst dir vorstellen, was da los war. Und es ist schon lustig. Ich weiß nicht mehr, welches Kostüm er hatte, aber das war komplett inkongruent auf jeden Fall in diesem Moment. Ich habe mich aber nachher dann gefragt, schön, quatschst du sie jetzt wieder wach?
Ja, genau. Ja, genau.
So mit Loops oder?
Aber das ist ja lustig. Lassen Sie mich durch. Ich bin NLP-Master.
Das war wirklich genau das. Der ist wahrscheinlich gerade vom Kurs gekommen, war noch heiß wie Frittenfett. Ja,
genau. Absolut.
Und du weißt, was in diesen Kursen passiert, dass man den Leuten dann erzählt, dass sie dazu besser Menschen werden. Das habe ich jetzt ein bisschen provokativ ausgedrückt, aber im Grunde ist es das. Man merkt sofort, liebe Zuschauer oder Zuhörer, wenn jemand aktuell einen NLP-Kurs gemacht hat, dann klingt das so ein bisschen wie eine kaputte Langspielplatte. Der redet nur noch in Loops. Ja? Das ist super lustig. Aber schön, dass du genau das Gleiche da, die gleiche Meinung hast wie ich, dass das tatsächlich überbewertet ist und eigentlich ja mehr eine Sprache, ein Sprachgebrauch ist, der im hypnotischen Kontext benutzt wird und da auch Sinn macht im therapeutischen Bereich.
Ja, wobei da gibt es auch Aspekte, die nicht nur was direkt mit Hypnose zu tun haben. Ja. Was du gerade sagst, sehe ich auch so, NLPler haben oft die Haltung, ich stehe über dir. Mhm. Und meine Erfahrung, und das ist Teil meines Erfolgsrezeptes, ist, nee, mach dich nicht kleiner und nicht größer, Augenhöhe ist es.
Ja, genau. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
Vielleicht da auch ein Punkt, was ganz gut hinpasst. Ich habe ja eben gesagt, ich habe auch eine Hypnose-Ausbildung. Ich benutze das Wort Hypnose sehr selten. Das steht auch nicht mal auf meiner Webpage, weil Hypnose klischeebehaftet ist. Also entweder, oh Gott, hat einer Macht über mich, das will ich aber nicht. Und das stimmt nicht. Also auch da, liebe Hörer, liebe Zuschauer, jede Hypnose ist Selbsthypnose. Wenn ich nicht dran glaube, dass der Typ einen schwarzen Rollkragenpulli mit dem Amulett um den Hals Macht über mich hat, der Hypnotiseur, dann hat er auch keine Macht. Ja. Also jede Hypnose ist Selbsthypnose. Der andere Irrglaube ist, ach, Hypnose ist ja super, ich lege mich hin, der schnipst einmal und alles ist gelöst.
Ja.
Stimmt auch nicht.
Das ist aber medial vorgeprägt.
Ist so, das ist ja auch das Blöde. Auch da ist für mich Fernsehen kein Vorbild. Fernsehen, vor allem die Privaten, bedienen gerne Klischees.
Ja.
Wenn es um Intelligenz geht, muss immer mindestens eine Blondine da sitzen. Wenn es um Thema Hypnose geht, dann ist es immer der Typ in der tiefen Stimme, dem Rollkragenpulli und dem Amulett. Und es ist nicht die moderne Hypnose. Also vielleicht zum Unterschied, klassische Hypnose ist diese Show-Hypnose, wo einer mit tiefer Stimme spricht und sagt, du wirst müder und tiefer Schlaf. Und schnipp und schlaf und du bist eine Ente und was auch immer. Oder vergisst deinen Namen oder dein Arm wird steif oder. Und die moderne Hypnose nach Milton Erickson, die basiert auf Augenhöhe.
Ja.
Also klassische Hypnose ist, ich würde auf dich einreden, du würdest da liegen mit geschlossenen Augen, ich rede die ganze Zeit.